ARD Sounds.
Es ist der 15. September 2025, kurz nach Mitternacht. Steffen, der Name ist hier geändert, hat Feierabend. Er ist Restaurantmanager von Beruf und das Lokal, in dem er arbeitet, das hat jetzt zu. Steffen steigt in sein Auto, um nach Hause zu fahren. Er hat nahe den Landungsbrücken auf St. Pauli geparkt. Er muss die Straße entlang des Hafens fahren. Die ist fast leer, nur ein Taxi ist vor ihm unterwegs. Die Fahrbahn ist gut beleuchtet. Plötzlich sieht Steffen im Schein der Lichter etwas vor sich auf der Fahrbahn, ein Scherbenmeer. Er geht instinktiv vom Gas und fährt ganz langsam weiter. Da gibt es einen lauten Knall. Irgendwas prallt auf seiner Windschutzscheibe auf. Er hört ein Bersten und Klirren. Tausende Glassplitter ergießen sich in den Innenraum seines Autos.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo, mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und hier in diesem Podcast, da nehme ich euch mit in die Gerichtssäle in Hamburg zu meinen spannendsten Fällen.
Auch ich sage hallo und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anna Rüther, ich bin Journalistin und von mir gibt es hier neben diesem herzlichen Willkommen auch noch immer den Hinweis auf die ARD Sounds App. Darin könnt ihr uns nämlich abonnieren, was den charmanten Vorteil hat, dass ihr uns immer schon 2 Wochen früher als auf allen anderen Plattformen hören könnt. Wir sprechen heute über eine Situation, die sicher alle kennen, die manchmal mit dem Auto unterwegs sind. Wenn man Menschen auf zum Beispiel einer Autobahnbrücke stehen sieht und es jetzt keine winkenden Kinder sind, dann hoffe ich zumindest immer instinktiv, dass es jetzt nicht irgendwelche Idioten sind, die es besonders geil finden, Steine oder sonst irgendwas von der Brücke auf die Bahn zu werfen. Unser Fall spielt jetzt nicht auf der Autobahn, aber um genau so ein Albtraum-Szenario geht es.
Wir sprechen über den manchmal schmalen Grat zwischen jugendlichem Leichtsinn und abgebrühter Straftat, über die Frage, wie gutgläubig man sein darf, wenn man allergrößten Mist baut und wo genau die Grenze liegt zwischen, naja, ich dachte, wird schon nichts passieren und einem bedingten Mordvorsatz.
Elke, du nimmst uns heute mit nach St. Pauli in das beliebteste Viertel Hamburgs, wenn es darum geht, nachts um die Häuser zu ziehen. Genau das tun an diesem Abend auch 3 junge Frauen. Sie verbringen einen Abend auf dem Kiez.
Ja, wir nennen die 3 hier mal Nora, Alina und Jenny. 2 von ihnen sind 19 Jahre alt, Nora ist 21. Die 3 sind lose befreundet. Am Abend des 15. September haben sie sich erst am Jungfernstieg verabredet.
Für alle Nicht-HamburgerInnen, der Jungfernstieg ist tatsächlich mittenmang in der Innenstadt. Da steppt der Bär also im Wesentlichen tagsüber direkt an der Binnenalster. Kann man da Stunde um Stunde mit Shoppen in den verschiedensten Läden und Einkaufszentren verbringen. Und wenn es da mal dunkel wird, dann wechselt die Szene so ein bisschen durch. Dann wird der Jungfernstieg zum Hotspot für Youngsters und tatsächlich für manche eben auch der Startpunkt für einen Partyabend. Zu Fuß, so über den dicken Daumen, kommt man in einer halben Stunde vom Jungfernstieg zur Reeperbahn.
Der Jungfernstieg ist für die 3 aber nur der Startpunkt. Von da aus ziehen sie dann weiter. Erst stromern sie so ein bisschen durch die Stadt, dann entschließen sie sich, nach St. Pauli zu fahren. Es gibt keinen besonderen Plan. Sie wollen einfach Zeit miteinander verbringen, zusammen abhängen. Auf St. Pauli dann wollen sie aber nicht auf die Reeperbahn, was wohl auch die meisten, die jetzt nicht aus Hamburg sind, zumindest vom Namen kennen dürften, sondern sie ziehen noch weiter Richtung Park Fiction.
Park Fiction, das ist so ein kleiner künstlich angelegter Park mit einer großen Plastikpalme in der Mitte, direkt an der Elbe mit Blick auf die Hafendocks. Ich finde es ganz cool, hat so ein wahnsinnig maritim-urbanes Feeling da. Ich finde es ganz schön. Und auch das ist ein wirklich beliebter Treffpunkt unter jungen Leuten.
Inzwischen ist es etwa 1 Uhr nachts. Auf dem Weg zu Park Fiction kommen die 3 über eine Brücke. Die führt über die darunterliegende Straße St. Pauli Fischmarkt hinweg. Auf der Brücke stehen bzw. liegen leere Bierflaschen. Die 3 sind zu dem Zeitpunkt total aufgekratzt und überdreht. Und als sie die Bierflaschen sehen, da kommt ihnen spontan eine Idee. Sie verabreden, die Bierflaschen aufzuheben und von der Brücke zu werfen. Die ersten Flaschen lassen sie einfach runterfallen. Dadurch entsteht unter der Brücke ein großes Scherbenmeer. Das reicht ihnen aber nicht mehr aus. Sie sprechen darüber, was sie noch so tun könnten. Und dann entschließen sie sich, ganz gezielt Autos abzuwerfen. Das ist ihre eigene Formulierung. Und dieses Abwerfen, ja, das machen sie dann auch. Es nähert sich ein Opel Astra. Das ist der Wagen von Steffen, einem Restaurantmanager, der jetzt mitten in der Nacht Feierabend hat und auf dem Weg nach Hause ist. Er bremst noch ab, als er die vielen Glasscherben auf der Straße sieht, fährt aber langsam zumindest weiter und Als sein Wagen gerade dabei ist, unter der Brücke zu verschwinden, da wirft eine der drei jungen Frauen auf der Brücke eine Bierflasche runter. Die prallt erstmal auf das Dach von Steffens Opel. Und als der Wagen dann hinter der Brücke wieder auftaucht, da fliegt von oben noch was runter. Dieses Mal ist es eine leere Lachgasflasche. Diese Lachgasflasche ist um einiges schwerer als eine Bierflasche. Sie prallt auf der Windschutzscheibe des Autos auf. Man hört erst den Aufprall, einen Knall, dann ein Bersten und ein Splittern. Die Windschutzscheibe des Opel zersplittert. Steffen fährt mit dem Wagen total erschrocken rechts ran. Glücklicherweise bleibt er unverletzt. Nora, Alina und Jenny oben auf der Brücke, die haben Spaß. Sie johlen, als sie sehen, dass sie ein Auto getroffen haben. Alina holt direkt ihr Handy raus, sie öffnet Snapchat, hält die Kamera im Selfie-Modus und jubelt: Ha, wir haben Autos abgeworfen, jetzt suchen wir noch mehr Bierflaschen. Offenbar finden sie dann doch keine weiteren Flaschen mehr, jedenfalls hören sie auf und beschließen, nach Hause zu fahren. Dafür gehen sie zur nächsten Bushaltestelle, da setzen sie sich auf eine Bank und warten auf den Bus. Zeuginnen haben inzwischen die Polizei alarmiert und die trifft die drei dann an der Bushaltestelle an und nimmt sie mit aufs Revier.
Das ist ja alles schon wirklich verrückt. Aber dass die drei da in aller Seelenruhe an der Bushaltestelle hocken und gar nicht auf die Idee kommen, dass sie jetzt vielleicht besser mal abhauen sollten, das, finde ich, spricht ja schon so ein bisschen dafür, dass sie sehr aufgedreht waren, vielleicht auch ein bisschen angetrunken, wer weiß. Aber dass sie so gar kein Unrechtsbewusstsein haben, das finde ich regelrecht ein bisschen faszinierend.
Ja, die drei sitzen einfach da. Die Polizei nimmt sie dann mit aufs Revier und die Beamtinnen und Beamten schätzen die Aktion direkt auch nicht als kleinen Scherz im jugendlichen Übermut ein, sondern als wirklich richtig schwere Straftat. Deshalb beantragen sie auch direkt einen Haftbefehl. Und Nora, Alina und Jenny, die kommen in Untersuchungshaft.
Die Polizei ermittelt also, rekonstruiert den Abend, befragt ZeugInnen und dann, na klar, dann kommt es zur Anklage der Staatsanwaltschaft. Wofür, Elke, werden die drei denn genau angeklagt?
Na, die werden wegen versuchten Mordes angeklagt und damit wegen des wirklich schwersten Vorwurfs, der ihnen in dieser Lage zu machen ist. Am 10. März 2026 beginnt dann vor dem Hamburger Landgericht ihr Prozess.
Puh, also damit hängt die Latte dann ja wirklich maximal hoch. Und muss man jetzt ja irgendwie auch mal sagen, in einem Fall, bei dem das Opfer ja jetzt jedenfalls keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen hat. Also schon eine harte Anklage und auch nicht ganz ohne. Die drei sitzen seit dem Tatzeitpunkt in Untersuchungshaft und das ist jetzt immerhin schon ein halbes Jahr. Ihre Tat hatte also schon jetzt sehr schwerwiegende Folgen für sie.
Ja, allerdings. Sie sind jetzt vor einer Jugendstrafkammer angeklagt. Sie waren bei der Tat ja noch Heranwachsende und das bedeutet, sie sind nach dem Gesetz zwar schon volljährig, weil eben ab 18 bist du das, aber das heißt ja nicht automatisch, dass sie auch nach dem normalen Erwachsenenstrafrecht beurteilt werden. Im Prozess muss dann erst geklärt werden, ob sie nach Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht eingestuft werden. Sowas hängt dann immer vor allem von der individuellen Reife ab. Deshalb sitzen ihnen auch Vertreterinnen der Jugendgerichtshilfe gegenüber im Gerichtssaal. Die betreuen die drei auch schon während ihrer Haftzeit und sie müssen dann am Ende des Prozesses in einem Gutachten ihre Einschätzung abgeben, ob sie ihrer Ansicht nach noch wie Jugendliche oder schon wie Erwachsene behandelt werden. Die drei, muss ich sagen, sehen wirklich etwas eingeschüchtert aus. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Alle, die sitzen so links im Saal in einer langen Reihe zwischen ihren Anwältinnen und Anwälten und schauen alle wirklich ganz scheu und auch gar nicht mal in den Zuschauerraum, sondern eher so vor sich hin.
Ja, beschreib sie uns doch mal ein bisschen, Elke. Ich habe so gar kein Bild vor Augen. Also stelle ich mir jetzt so Typ schicke Abiturientinnen vor oder mehr so schüchterne Mädels, die vielleicht irgendwie von weiter draußen kommen und da groß geworden sind. Wie stelle ich mir die drei denn vor?
Na, also dein Bild mit den wohlbehüteten Abiturientinnen, nee. Einen solchen Hintergrund haben die drei alle nicht. Alina und Jenny, die sind gar nicht bei den Eltern groß geworden, sondern in Pflegefamilien. Das spricht ja schon dafür, dass es da einen eher schwierigen familiären Hintergrund gibt. Und kennengelernt haben sie sich in einer Notunterkunft für obdachlose Frauen. Also die stammen auf jeden Fall eher aus prekären Verhältnissen. Und Nora, ja, die ist sogar schon Polizei bekannt. Die ist schon mal mit Straftaten aufgefallen. Und sie hat sogar auch noch eine Bewährungsstrafe offen. Nora, die ist eine Transperson. Sie möchte gerne als Frau angesprochen werden. Das sagt sie zu Beginn des Prozesses. Und so ist es dann auch im Prozess. Also alle sprechen sie dann auch als Frau an. Die drei Angeklagten, die tragen an diesem Morgen alle Kapuzenpullis. Bei Jenny fallen mir noch Tätowierungen an den Händen auf. Die Staatsanwältin verliest die Anklage. Sie klagt die drei wegen versuchten Mordes an. Außerdem wirft sie ihnen noch einen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung vor. Laut der Staatsanwältin ist der Autofahrer Steffen mit seinem Opel Astra zwischen 50 und 52 Kilometer die Stunde gefahren, als er sich da dem St. Pauli Fischmarkt und damit auch der Fußgängerbrücke genähert hat, auf der die drei Angeklagten da ja standen. Die drei sollen dann, als sie das Auto gesehen haben, eine Glasflasche und die Lachgasflasche runtergeworfen haben. Diese Lachgasflasche, die ist laut der Staatsanwältin etwa 1,5 Kilogramm schwer. Steffen, der sei sehr schwer erschrocken und habe stark abgebremst, heißt es in der Anklage. Die Staatsanwältin sagt, das alles war super riskant. Das Risiko sei schon groß gewesen, dass es zu einer Fehlreaktion von Steffen kommt. Also, dass er im Schreck zum Beispiel das Lenkrad rumreißt und gegen den Lichtmast oder so fährt. Außerdem habe die Gefahr bestanden, dass seine Windschutzscheibe komplett durchschlagen wird, was ihrer Einschätzung nach tödlich hätte enden können. Sie sagt, die drei Angeklagten haben einen schweren Unfall und den Tod von Steffen in Kauf genommen. Deshalb der Vorwurf des versuchten Mordes.
Ich muss mal sagen, Elke, mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, wie viel Glück alle drei Beteiligten letztlich hatten. Es hätte ja genauso gut noch viel, viel dramatischer enden können. Steffen hätte leicht mitten auf dem Bürgersteig rasen können, dabei noch irgendwelche Unbeteiligten verletzen. Also dieses Szenario, finde ich, kann man sich echt nach Belieben dramatisch ausmalen. Und jetzt vor Gericht, da siehst du ja die drei jungen Frauen sitzen. Wie geht's denen denn damit, wenn die so auf der Anklagebank hocken und sich all diese Details nochmal haarklein anhören müssen?
Also Jenny knetet die ganze Zeit nervös ihre Hände. Sie ist wirklich blass, wobei das auch so ein bisschen ihr Term ist. Alina, die versucht sich eher so ein bisschen cool zu geben. Sie hat die Arme vor der Brust verschränkt. Ja, und Nora, ja, die hört einfach zu und blickt manchmal so ganz scheu, aber auch nur so ganz leicht mal in den Zuschauerraum. Da gibt es aber kein Erkennungszeichen. Also ich habe den Eindruck, dass jetzt keine Angehörigen oder FreundInnen da sind. Nachdem die Staatsanwältin fertig ist, meldet sich erstmal der Vorsitzende Richter zu Wort. Und er wendet sich ausdrücklich an Jenny, Nora und Alina. Er spricht die drei direkt an und sagt, dass er es sinnvoll fände, erstmal ein Rechtsgespräch zu führen. Er sagt, sie machen sich sicher alle große Sorgen, was hier passieren kann. Und da kann es sinnvoll sein, dass sie das durch so ein Rechtsgespräch so ein bisschen besser einschätzen können. Bei Rechtsgesprächen geht es in der Regel ja darum zu besprechen, ob es vielleicht ein Geständnis geben wird und wie sich sowas dann auf die Strafe auswirken könnte.
Also, dass dieser Richter jetzt die drei direkt anspricht und ja scheinbar auch ein bisschen auf ihre Sorgen eingeht, das klingt ja erstmal recht empathisch.
Ja, so nehme ich ihn auch durchaus wahr. Also, weil er auch wirklich mit den dreien direkt spricht, ne, und sich nicht nur an ihre Anwältinnen und Anwälte wendet. Und ich finde auch, muss ich sagen, die Ansprache wirklich ganz gut. Also sozusagen, ich sehe, dass Sie sich Sorgen machen und ich möchte Ihnen eine Einschätzung geben. Das finde ich erstmal so eine sehr gute und für die drei Angeklagten bestimmt auch so ein bisschen beruhigende, ja, Einleitung des Ganzen, die Ihnen vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen kann. Zu diesem Gespräch kommt es dann auch wirklich, aber wir Zuschauerinnen und Zuschauer, wir müssen natürlich raus. Sowas erfolgt hinter verschlossenen Türen. Übrigens sind bei solchen Gesprächen auch die Angeklagten selbst gar nicht mit dabei. Das sind dann Gespräche wirklich nur unter den Juristinnen und Juristen. Das heißt, also auch die drei, die wissen zu dem Zeitpunkt gar nicht, was jetzt hier über sie gesprochen wird.
Jetzt habe ich noch einen wirklich spannenden Doku-Tipp für euch. In Italiens großen Haftanstalten, die sind in Rom, Mailand und in Neapel. Da kommt es regelmäßig zu Aufständen. Die Zustände dort sind katastrophal, was damit zusammenhängt, dass die Gefängnisse stark überbelegt sind. Und 2025 waren erstmals nicht nur Erwachsene, sondern tatsächlich auch Jugendliche von dieser Überfüllung betroffen. Warum gerade Jugendliche in Italien besonders häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten und welche Rolle die aktuelle Regierung unter Giorgia Meloni dabei spielt, hat ARD-Korrespondentin Verena Schelter für die Weltspiegel-Doku Italiens Jugend im Knast recherchiert. Ihre ganze Recherche, die findet ihr in der ARD-Mediathek und außerdem berichtet sie auch im Weltspiegel-Podcast von ihren Erfahrungen. Wir verlinken euch das beides natürlich in den Shownotes. Hört doch da mal rein. Du hast in anderen Folgen, Elke, ja schon mal gesagt, dass im Prozess später offengelegt werden muss, was in so einem Rechtsgespräch besprochen wurde. Was erfährst du dann?
Ja, der Vorsitzende Richter spricht die drei dann erstmal direkt wieder an, als die Sache wieder öffentlich losgeht. Er sagt, sie machen sich Sorgen und das zu Recht. Wir sprechen hier ja immerhin von mehrjährigen Jugendstrafen, die im Raum stehen. Und dann kommt er auch direkt zum zentralen Punkt. Er sagt, aber so eindeutig ist es für uns nicht, dass sie mit Tötungsvorsatz gehandelt haben. Das ist was, was man in einer Aussage hier im Gericht aber klarstellen könnte. Also die Frage, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Er sagt, was Sie getan haben, zwar sehr gefährlich, aber wie gefährlich war es wirklich? Er sagt dann direkt, dass die Kammer ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, um festzustellen, ob es wirklich eine tödliche Gefahr war, die da von dem Handelnden 3 ausgegangen ist. Und er legt auch offen, wo die Kammer zu dem Zeitpunkt steht. Er sagt, unsere Tendenz, die Glasflaschen alleine, die haben keine tödliche Gefahr geschaffen. Da würde man zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht von einem Tötungsvorsatz ausgehen. Offen sei die Frage, aber laut der Kammer hinsichtlich dieser Lachgasflasche, die war ja nun um einiges schwerer als eine Bierflasche. Aber auch hier, sagt er, sei am Ende denkbar, dass auch die nicht tödlich hätte sein können. Also es würden zwar auch dann selbst noch ein paar Straftaten übrig bleiben, ne, wie so ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zum Beispiel, aber dafür würden dann keine mehrjährigen Jugendstrafen mehr im Raum stehen. An der Stelle atmet Nora hörbar deutlich aus.
Verstehe ich das jetzt richtig, Elke, dass der Richter Ihnen damit dann quasi gesagt hat, dass es doch noch nicht ausgemacht ist, dass es um versuchten Mord geht?
Ja, also es deutet sich tatsächlich eine Perspektive für die drei an. So nehme ich das in dem Moment auch wahr, ja. Der Richter ergänzt dann noch, bei einer Einlassung, also einer Aussage im Gerichtssaal, da gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, sie zu entschuldigen. Für Alina und Jenny wäre am Ende womöglich denkbar, dass sie mit einer Jugendstrafe auf Bewährung davonkommen könnten. Nora dagegen, also so offen ist er dann auch direkt, sagt, die müsste sich schon auf eine Jugendstrafe einstellen, also auf Haft. Denn sie hatte ja einfach auch noch einen Jugendarrest offen, also so eine Bewährungsstrafe. Aber auch für Nora sei es möglich, sagt der Richter, dass es womöglich nur noch ein paar Monate werden und keine Jahre mehr.
Also bietet der Richter da regelrecht einen Deal an? Verspricht er Ihnen was oder stellt er das nur so in Aussicht?
Ich würde mal das so formulieren, er macht ihnen da an der Stelle wirklich ein Angebot. Und die drei, die nehmen das auch alle an. Es gibt eine kurze Unterbrechung, in der sie sich mit ihren Anwältinnen und Anwälten beraten. Und dann kündigen alle drei an, dass sie beim nächsten Mal, also am nächsten Verhandlungstag, wirklich eine Einlassung abgeben werden. Und man merkt den dreien an der Stelle, dass sie wirklich sichtlich gelöst sind. Also man sieht, wie erleichtert sie sind, ne, weil sie jetzt auf einmal doch so eine realistische Chance für sich sehen, da so halbwegs glimpflich noch aus dieser Sache rauszukommen, nach einem halben Jahr Untersuchungshaft wohlgemerkt. Der erste Prozesstag, der ist damit aber auch noch gar nicht zu Ende. Die Kammer will die übrige Zeit noch nutzen und spielt deshalb noch Videos ab, die Alina in dieser Nacht noch aufgenommen hatte. Der Bildschirm, der steht leider so dermaßen frontal vor uns Zuschauenden, dass wir die Filme da leider nicht sehen können. Wir können nur hören, was darauf gesprochen wird, aber das hört man wirklich so ganz deutlich. Und man hört da Alinas Stimme, die recht aufgekratzt ruft, ah, wir haben gerade Autos mit Bierflaschen abgeschmissen, jetzt suchen wir noch weiter. Und als das zu hören ist, Anna, da spielt sich im Saal doch eine eher, ja, ungute Szene, sag ich mal, ab. Die drei, die grinsen dann nämlich voll vor sich hin und man weiß in dem Moment jetzt nicht, ob sie da rumfeixen, weil sie ihre Aktion jetzt doch noch irgendwie echt cool finden oder ob es vor Scham ist. Alina jedenfalls, die beugt sich irgendwann sogar so hinter ihre Anwältin, dass ihr Gesicht gar nicht mehr zu sehen ist. Also sie versteckt sich förmlich. Ja, aber ob sie es macht, um frei lachen zu können oder weil sie sich schämt, keine Ahnung. Es gibt dann noch ein weiteres Video, das hat Alina aufgenommen, als die Polizei die drei schon festgenommen hatte. Sie hat es dann vom Polizeirevier aus über Snapchat verschickt. Und darin johlt sie, ja, Bullen haben uns gepackt, ich schlafe heute in der Zelle, Sachbeschädigung. Als das abgespielt wird, hält Alina sich die Ohren zu und versteckt sich, indem sie sich wieder hinter ihre Anwältin beugt.
Der nächste Prozesstag ist dann der 20. März. Wie ist denn das eigentlich, Elke? Also mich hat das Verhalten der drei jetzt schon beim Zuhören echt irritiert und lässt mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos zurück. Geht der Prozess dann ganz normal weiter oder wird das schon auch nochmal aufgegriffen und thematisiert?
Der Vorsitzende Richter, der war offenbar genauso darüber irritiert und die Kammer auch. Denn der Richter, der spricht dieses Verhalten der drei da am ersten Prozesstag jetzt zu Beginn des nächsten Verhandlungstages nochmal ausdrücklich an. Er sagt zu ihnen, bevor es richtig losgeht, uns ist letztes Mal aufgestoßen, dass es viele Lacher der Angeklagten gab. Und er setzt da hinzu, auch wenn wir am Ende vielleicht nicht zu einem Tötungsdelikt kommen sollten, das hier ist keine Lachveranstaltung. Und die Anwältinnen und Anwälte, die fangen den Ball dann auch direkt auf. Der Anwalt von Jenny, der sagt direkt, wir haben das schon besprochen, also ich und meine Mandantin. Und die ganze Sache sei Jenny, Zitat, hochnotpeinlich, vor allem auch die Videos. Und der Gerichtssaal sagt, naja, der sei halt letztes Mal sehr voll gewesen und da sei das Lachen ja so eine Übersprungshandlung von Jenny gewesen. Jedenfalls sei ihr Verhalten jetzt sehr, sehr peinlich. Und ungefähr das sagen dann auch die anderen beiden Anwältinnen über ihre Mandantinnen. Sie sagen, das sei Ausdruck von Anspannung und Nervosität gewesen und sie würden sich für ihre Tat heute sehr schämen und hätten halt dann keinen anderen Umgang für sich gesehen, als da so verschämt zu grinsen oder auch zu lachen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Finde ich auch gut und richtig, dass die AnwältInnen das direkt mit den dreien besprochen haben. Aber meinst du, das war letztlich pure Strategie, weil so ein Rumgefeixe vor dem Gericht sich ja nie gut macht? Also ich meine, hast du es gekauft?
Also das Strategische, das spielt natürlich immer eine Rolle, ne? Also das ist immer bei allem mitzudenken, was im Saal passiert. Da passiert nichts zufällig. Das ist alles immer eingeordnet in so eine Gesamtstrategie. Aber dennoch ist mein Eindruck in diesem Prozess eigentlich schon von vornherein, dass da alle sehr um die Angeklagten bemüht sind. Das ist ja nun mal ein Jugendstrafverfahren. Und so die Ansprache und die Grundstimmung in dem Fall ist eine ganz andere, als du es von Erwachsenenstrafverfahren kennst. Der Vorsitzende Richter versucht ja auch, sich da halt nicht so autoritär zu geben, sondern den dreien echt zu vermitteln, worum es da geht. Und ich habe den Eindruck, dass sie auch von ihren Anwältinnen und Anwälten wirklich gut betreut werden. Es sind ja noch einfach wirklich junge Menschen, um die es hier geht. Und ja, deshalb habe ich den Eindruck, dass die AnwältInnen jetzt nicht nur strategisch agieren, sondern dass sie den dreien auch wirklich was mitgeben wollen und irgendwie wollen, dass sie ihre Lehren aus diesem Prozess ziehen. Danach kommt es dann zu den angekündigten Aussagen der drei. Das hatten sie beim letzten Mal gesagt, dass sie jetzt was sagen wollten. Da fängt die Anwältin von Alina an. Sie spricht jetzt für Alina und schildert erstmal nochmal, wie die Nacht überhaupt abgelaufen ist. Also, dass die alle drei sehr aufgekratzt gewesen seien. Und sie sagt, naja, als sie dann die leeren Flaschen gesehen haben, da hätten sie halt gemeinsam die Idee gehabt, die auf Autos zu werfen. Sie zitiert in ihrer Erklärung Alina mit den Worten: Ich fand das in dem Moment lustig und ich fand es auch gut, in dem Moment vor den anderen irgendwie so stark zu wirken. Dann kommt sie dazu, was sie sich bei der Aktion eigentlich gedacht habe. Alina sagt, ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Vorstellung, dass da jemand verletzt werden könnte oder dass es zu einem Zusammenstoß des getroffenen Autos mit einem anderen kommen könnte. Erst durch den Aufprall der Flasche auf der Windschutzscheibe, da sei die Situation für sie so richtig real geworden. Und da habe sie sich dann auch sehr erschreckt. Sie sagt nochmal, also jetzt die Anwältin für Alina, ich wollte bei der Aktion angeben und ich mache mir seit meiner Inhaftierung wirklich Sorgen um den Mann, dessen Auto wir getroffen haben. Sie, Alina, sei selbst Traumapatientin und sie würde sich die ganze Zeit Gedanken machen, wie sie eigentlich so dermaßen blöd sein konnte. Und dann kommt sie auch nochmal auf die Lacher am ersten Prozesstag zu sprechen. Sie sagt, als ich im Gericht das Video gesehen habe, da bin ich fast im Boden versunken. Ich schäme mich sehr. Danach gibt der Anwalt von Jenny für sie eine Erklärung ab. Er spricht von Übermut in der Situation. Die drei hätten in der Nacht auf St. Pauli erst Stress mit irgendwelchen Obdachlosen gehabt. Und als sie der Situation entkommen waren, da hätte eine von ihnen dann erleichtert und aus Übermut gerufen, ha, wer das Auto trifft. Ja, und dann hätten sie die Flaschen fallen lassen. Auch Jenny lässt sagen, ich habe mir nicht vorgestellt, dass mehr als eine Beule auf dem Autodach passieren würde. Nach dem Treffer seien sie dann direkt weggelaufen, immer noch aufgekratzt, bis sie dann eben festgenommen wurden. Dann ist Nora an der Reihe und sie will ihre Erklärung selbst vorlesen, also nicht über ihre Anwältin und das tut sie dann auch.
Ja, das ist immer sinnvoll, wenn die sich selbst zu Wort melden. Das macht schon einen anderen Eindruck im Gericht, als wenn man das vorlesen lässt wahrscheinlich.
Ja, man hat dann doch den Eindruck, dass es mehr so ihre eigenen Worte sind und dass es so ein bisschen mehr von Herzen kommt. Und das macht es dann oft so ein bisschen, ja, ich sag mal, authentischer, ne? Weil sonst kann man ja schon denken, naja gut, das haben die Anwälte jetzt sich überlegt, aufgeschrieben und da haben die Angeklagten gar nichts mit zu tun. Und in dem Moment, wo eine Angeklagte das selber vorträgt, ist es irgendwie gefühlt mehr die eigene Erklärung, als wenn es vorgeschrieben ist. Also vorgeschrieben ist es jetzt hier in dem Fall auch. Aber dadurch, dass sie halt selber das vorträgt, macht sie sich das irgendwie nochmal mehr so zu eigen. Und man muss sagen, für sie geht's ja auch um das meiste, ne? Also da steht ja wegen ihrer Vorgeschichte definitiv eine Haftstrafe im Raum. Nora sagt, sie sei an dem Abend mit ihren Freundinnen glücklich gewesen. Sie habe sich kraftvoll gefühlt. Und Flaschen von der Brücke zu werfen, das habe sie einfach lustig gefunden. Sie habe viel dabei gelacht. Sie sagt, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass was passieren könnte. Ich hatte die Vorstellung, dass die Flasche einfach auf dem Autodach landet. Als der Opel Astra unter der Brücke wieder aufgetaucht sei, da habe sie den Knall gehört und sich gefreut, dass da getroffen wurde. Und als sie später erfuhr, wie gefährlich das alles war, da sei sie selbst sehr erschrocken. Sie sagt noch, ich hoffe sehr, dass der Fahrer das alles gut verarbeiten kann, was ihm durch mich passiert ist. Die Richterinnen und Richter, die sind von den Erklärungen offenbar echt beeindruckt. Also der Vorsitzende sagt, man hat jetzt gemerkt, dass sie das alles doch ernster nehmen, als man das beim letzten Mal durch die Lacher hätte denken können.
Als nächstes kommen die Zeuginnen und Zeugen vor Gericht zu Wort. Der erste, der dort seinen Auftritt hat, ist der Opel Astra-Fahrer. Also es geht tatsächlich um Steffen. Und das stelle ich mir wirklich spannend vor, wenn dann die drei erstmals auf ihr Opfer, muss man ja sagen, treffen.
Das ist auch, finde ich, immer ein wirklich ganz beeindruckender Moment in so Prozessen. Nicht nur in dem, sondern immer. Ne? Weil du davon ausgehen kannst, dass für Opfer solche Geschehen immer irgendwie prägend sind. Auch wenn sie gar nicht schwer verletzt werden. Sowas macht immer was mit dir. Und der Umgang von Opfern mit den Angeklagten und auch umgekehrt, die Reaktion der Angeklagten auf die Opfer, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen gucke ich da auch immer sehr genau hin, um zu sehen, was da so an jeweiligen Reaktionen kommt.
Beschreib uns doch den Steffen mal. Was ist das für einer?
Also Steffen, der ist 31 Jahre alt und er ist so ein Typ, der erstmal so recht, ja, eigentlich wirkt er so recht gefestigt, finde ich. Also eher groß, so ein bisschen stämmiger, freundliches Gesicht, also eher so ein weicheres Gesicht, finde ich. Aber jemand, der wirkt da jetzt nicht irgendwie eingeschüchtert, sondern der kommt da schon so recht selbstsicher rein. Aber jetzt ohne irgendwie so ein Mackergehabe zu haben, gar nicht, ne? Also kommt da einfach rein und wirkt aber zum Glück relativ gefasst. Ehe er loslegt, will der Richter ihm dann auch nochmal die weitere Nervosität nehmen. Und deshalb sagt er ihm vorab direkt, dass die drei Angeklagten alle gestanden haben. Also er weiß dann schon, wie ungefähr die Situation im Prozess gerade ist. Dann erzählt Steffen, wie er das alles erlebt hat. Er ist in einem Abend ja von der Arbeit gekommen und war auf dem Weg nach Hause. Er arbeitet halt immer nachts, deswegen auch jetzt, ne, erst Feierabend um 0.20 Uhr. Und er wollte dann nach Quickborn, da wohnt er, das ist ein bisschen außerhalb von Hamburg. Und er ist an den Landungsbrücken gestartet. Dann eben kam er dann in die Nähe dieser Fußgängerbrücke und hat halt erst diese Scherben gesehen, ist dann sofort langsamer gefahren. Ja, und als er dann auf der anderen Seite der Brücke rauskam, da ist es halt irgendwie passiert. Er sagt, da ist plötzlich ein Gegenstand auf meine Windschutzscheibe gekracht. Glücklicherweise eher auf der Beifahrerseite. Da hat er dann sofort eine Notbremsung hingelegt und oben auf der Brücke, erzählt er, hat er dann aus dem Augenwinkel auch noch drei Gestalten gesehen, die weggelaufen seien. Und er sagt, dass er dann selbst direkt den Notruf getätigt hat.
Das muss ja auch katastrophal. Ich habe gerade so das Auto vor Augen. Auch das muss ja fürchterlich ausgesehen haben nach so einem Angriff aus dem Nichts.
Ja, vor allem, weil einfach alles zersplittert war. Er kann natürlich gar nicht mehr viel gesehen haben und dann trotzdem noch eben aus dem Augenwinkel diese Gestalten wahrgenommen. Also auf mich wirkt das auch so, als wenn er wirklich da relativ, noch viel mitbekommen hat in der Situation und relativ besonnen gehandelt hat. Er sagt dann, im Innenraum des Autos, da sei alles voller Scherben und Splitter gewesen. Er würde sogar heute, also lange Zeit danach, noch manchmal welche finden. Die seien einfach überall verteilt gewesen. Körperlich ist er ja zum Glück unverletzt geblieben, aber der Vorfall, der hätte für ihn trotzdem ganz erhebliche Folgen gehabt. Er war dann erst mal 3 Wochen krankgeschrieben, weil er einfach so mitgenommen war von diesem Schreck und dem Ganzen. Er hatte erst mal starke Schlafstörungen. Und dann erzählt er, dass er neulich mal unter genau dieser Brücke wieder durchgefahren ist. Und da habe er direkt Schweißausbrüche bekommen. Er sagt, dass er hinter der Brücke erstmal anhalten und ganz tief durchatmen musste, um sich überhaupt wieder zu fangen.
Ich habe es ja schon gesagt, das ist wirklich mein persönlicher Albtraum. Und ich habe dieses Szenario tatsächlich quasi bei jeder Brücke, unter der ich herfahre, im Kopf. Ehrlich gesagt, mehr auf Autobahnen. In der Stadt hoffe ich, dass ich jetzt nicht auch anfange, unter jeder Brücke zu denken. Hoffentlich steht da keiner drauf. Aber also, dass Steffen Schlafstörungen hat, das kann ich echt mehr als gut nachempfinden. Und es hat ja auch noch Konsequenzen in seinem Job. Also der Arbeitgeber hat ihn entlassen.
Ja, es hat wirklich weitreichende Konsequenzen für ihn gehabt. Es war nämlich so, dass er, als das Ganze passiert ist, noch in der Probezeit war, in dem Restaurant, wo er gerade angefangen hatte. In der Probezeit kann man ja nun ohne Grund gekündigt werden. Also er hat selber gesagt, dass er vermutet, dass es da diesen Zusammenhang gibt, auf jeden Fall. Der Richter kommt dann auf die Situation nochmal zu sprechen in der Nacht und fragt ihn, was haben Sie im ersten Moment gedacht, was da passiert ist? Und Steffen antwortet, im ersten Moment erstmal gar nichts. Aber wenn das auf meiner Seite gewesen wäre, also auf der Fahrerseite eingeschlagen wäre, dann, Zitat Steffen, Gott bewahre, was dann gewesen wäre. So sei der Gegenstand ja eher auf der Beifahrerseite eingeschlagen und eben nicht direkt in seinem Sichtfeld, sodass er dann, wie er selber sagt, auch einfach noch recht besonnen reagieren konnte. Als Steffen fertig ist, da wenden sich die drei Angeklagten an ihn. Alina, die spricht zuerst, sie sagt zu ihm, es tut mir echt sehr leid, ich weiß wirklich nicht mehr, was mich da geritten hat. Und Steffen, der geht da an der Stelle sogar richtig kurz in so ein Gespräch mit Alina und er sagt, Mir ist es wichtig, dass man versteht, was da alles hätte passieren können. Also er will ihr da auch wirklich nochmal so eine eigene Botschaft mitgeben da im Prozess. Danach entschuldigen sich auch Jenny und Nora bei Steffen. Sie beide sagen, wir sind sehr froh, dass ihnen nichts passiert ist. Wir sind froh, dass sie noch am Leben sind. Und zwar einfach überhaupt nicht bewusst, was wir da eigentlich getan haben.
Und dann, Elke, wird es nochmal richtig spannend, wie ich finde. Es kommt nämlich der Sachverständige, den das Gericht beauftragt hat, herauszufinden, wie gefährlich diese Flaschenwürfe eigentlich wirklich waren. Und da halte ich jetzt schon ein bisschen Luft an.
Genau, also der Sachverständige sollte herausfinden, ob die Aktion lebensgefährlich war für die Autofahrer, also hier natürlich speziell für Steffen. Den konkreten Auftrag, den er hatte, den formuliert er so. Er sollte prüfen, inwieweit die Würfe mit Bierflaschen und der Lachgasflasche geeignet waren, Personen und Sachschäden hervorzurufen. Dieser Sachverständige, der ist Ingenieur und er erzählt, dass er so eine richtige Versuchsreihe gestartet hat, um rauszufinden, wie gefährlich die Sache wirklich war. Er hat dafür selber Flaschen von der Brücke fallen lassen, um das alles dann zu beobachten und vermessen zu können. Und als er erzählt, wie er sich für seine Experimente eine Lachgasflasche besorgt hat, da wird's für einen Moment sogar richtig witzig im Gerichtssaal. Dieser Sachverständige hat sich nämlich erstmal von der Polizei die asservierte Lachgasflasche abgeholt. Die hat er dann ordentlich vermessen und gewogen. Er ist auch zu der Brücke gefahren und da auch nochmal alles genau vermessen, also die genaue Höhe und so. Aber dann war es so, dass er mit der asservierten Flasche natürlich jetzt selber keine Wurfversuche machen konnte. Das ist ja was, was am Tatort sichergestellt wurde. Damit kann er ja nicht da durch die Gegend werfen. Das geht nicht. Also musste er sich eine andere besorgen, die aber natürlich, damit das alles ganz auch wirklichkeitsgetreu nachgestellt ist, exakt die Maße dieser Lachgasflasche haben sollte, die die Angeklagten geworfen haben. Und weißt du, Anna, als er sich die besorgen wollte, wie er das gemacht hat?
Entweder im Netz oder wo dann?
Nee, er ist auf die Reeperbahn gefahren.
Ja klar, das ist natürlich auch wirklich nicht die schlechteste Adresse für sowas.
Fand der Sachverständige offenbar auch. Und dann erzählt er so wörtlich, ja, ich habe mich dann da durchgefragt, Zitat, man kennt ja immer jemanden, der jemand kennt. An der Stelle hat er im Gericht dann echt die Lache auf seiner Seite.
Ja, das ist ja auch echt ein super Bild. So ein hoch ausgebildeter Ingenieur fragt sich ganz subversiv auf dem Kiez durch. Das gefällt mir schon auch.
Ja, die Vorstellung ist echt richtig lustig. Und er hat dann aber auch wirklich immerhin Erfolg. Er hat dann die passende Flasche bekommen. Die hatte exakt die Maße des Tatwerkzeugs, so nenne ich das jetzt hier mal. Also 26 cm lang, 8 cm Durchmesser, 1,4 Kilo Gewicht nach der Entleerung. Der Sachverständige hat so eine Flasche dann sogar als Anschauungsobjekt mit ins Gericht gebracht, nur in einer anderen Geschmacksrichtung, wie er sagt, was natürlich wieder alle echt witzig finden. Und diese Lachgasflasche, die lässt er da mal so ein bisschen rumgehen im Saal, damit alle überhaupt mal einen Eindruck davon bekommen, wovon sie hier überhaupt sprechen. Mit diesen ganzen Flaschen jedenfalls hat er seine Versuche dann durchgeführt, um die Fallgeschwindigkeit und die Wucht beim Aufprall auf die Windschutzscheibe genau zu berechnen. Er hat dabei eine Fallhöhe von 6 Metern zugrunde gelegt und erstmal davon ausgegangen, dass Steffen mit seinem Opel Astra zwischen 39 und 50 Stundenkilometer gefahren ist. Und da, mit diesen ganzen Daten, ist er dann zum Ergebnis gekommen, dass die Flasche mit 64 Stundenkilometer auf die Windschutzscheibe getroffen ist. Die Aufprallenergie, die war 200 Joule. Zum Vergleich, das ist so schwer wie ein 20 Kilo schweres Paket, sagt der Sachverständige. Er hat die Situation immer wieder möglichst originalgetreu nachgestellt und dabei ist er dann zum Ergebnis gekommen, beim Aufprall, da federt die Scheibe ein, dadurch zerbricht sie auch und wird zerborsten, aber sie wird nicht komplett durchschlagen.
Heißt also, der Fahrer wird nicht direkt von der Flasche getroffen.
Ja, genau. Der Sachverständige, der hat das 6 bis 7 Mal wiederholt und er sagt, es gab immer ein ganz ähnliches Spurenbild. Er hat dann das immer noch mal so ein bisschen variiert und mal das so und so abgeändert. Und er hat dann auch einmal explizit versucht, die Flasche mit dem Gewinde nach unten zu werfen. Aber auch da war es so, dass sich das Gewinde zwar in die Scheibe sozusagen eingebohrt hat, da hat sie dann auch ein Loch wirklich reingehauen. Sie ist aber auch zurückgeprallt, also sie hat die Scheibe auch nicht ganz durchschlagen. Und er hat dann nochmal einmal da mit voller Kraft auch geworfen, aber auch da ein Durchschlagen der Scheibe, das hat er nicht geschafft.
Also der Sachverständige hat seinen Job wirklich ernst genommen. Aber das Ergebnis bedeutet, dass die Flaschenwürfe unserer drei Angeklagten nicht lebensgefährlich waren.
Ja, in diese Richtung geht es, genau. Der Vorsitzende Richter fragt den Sachverständigen dann nochmal ausdrücklich, wäre ein völliges Durchschlagen der Scheibe denn auszuschließen? Und der antwortet, naja, also wenn so eine Lachgasflasche mit dem Ventil nach unten aufschlägt, dann sei ein Durchschlagen nicht auszuschließen. Aber wie wahrscheinlich das wirklich ist, das kann er auch nicht genau beziffern.
Das Beweisprogramm ist damit durch und weiter geht's mit den Plädoyers. Inzwischen ist der 21. April und Elke, ich bin wirklich gespannt, weil wenn man jetzt mal kurz zurückguckt, die Staatsanwaltschaft hatte die drei ja wegen versuchten Mordes angeklagt. Und bleibt jetzt dabei?
Nein, die Staatsanwältin geht jetzt auch nicht mehr von einem Tötungsvorsatz aus. Wobei sie dazu schon noch mal ein bisschen was sagt. Also sie winkt das jetzt nicht einfach nur so durch und nach dem Motto, war ja nie so ernst gemeint, sondern sie sagt da noch mal ein bisschen was zu und sie greift auch auf, dass alle drei ja gesagt haben, sie hätten gar nicht damit gerechnet, dass die Flaschen die Windschutzscheibe durchschlagen würden. Aber sagt sie, naja, behaupten kann man natürlich viel und deshalb müsse man eine Gesamtschau vornehmen, ob das, was sie da gesagt haben, denn auch plausibel und zu glauben sei. Dafür zitiert die Staatsanwältin den Bundesgerichtshof, der gibt mit seinen Entscheidungen ja sozusagen Leitlinien auch für andere Gerichte aus. Und der BGH, der habe gesagt, ein ganz wesentlicher Indikator für das Vorliegen eines Tötungsvorsatzes sei erstmal die objektive Gefährlichkeit einer Tat. Und zur objektiven Gefährlichkeit habe der Sachverständige nun gesagt, dass die Scheibe mit der Lachgasflasche grundsätzlich zwar schon hätte durchschlagen werden können, das hänge aber eben von vielen Parametern ab. Und wahrscheinlicher seien Verletzungen der Fahrenden durch Glassplitter im Innenraum, als dass wirklich so ein Durchschlagen passieren würde. Ja, und deswegen hat die Staatsanwältin jetzt doch auch Zweifel, ob die Angeklagten tödliche Gefahren hätten erkennen können und ob sie die dann auch wirklich in Kauf genommen hätten. Also sie sagt, Tötungsvorsatz, nein.
Aber da bleiben ja schon noch die anderen Straftaten. Also es bleibt eine versuchte gefährliche Körperverletzung und ja auch noch die versuchten gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr.
Genau, dafür sind die drei ja auch angeklagt. Und da muss die Staatsanwältin jetzt natürlich auch was sagen, weil sich die Frage des Vorsatzes natürlich auch darstellt. Ne? Also auch bei der versuchten gefährlichen Körperverletzung brauchst du ja einen Vorsatz. Und die drei hatten ja gesagt, na ja, gut, ich dachte, da kann ja gar nichts passieren. Damit hätte man auch sagen können, okay, dann auch keine Körperverletzung. Aber das wiederum sieht die Staatsanwältin anders. Also sie sieht die beiden Delikte auch als gegeben an. Denn sie sagt, na ja, die drei hätten zwar behauptet, sie hätten ja gar nicht mit einer Gefahr für die Autofahrenden gerechnet, aber es sei ja nun wirklich keine fernliegende Folge, dass Autofahrer sich verletzen, wenn plötzlich eine Flasche in die Frontscheibe knallt. Also entweder durch Glassplitter oder dadurch, dass sie im Schreck irgendwo gegenfahren. Sie sagt nochmal, diese Tat, die war brandgefährlich. Und dass wir sie jetzt wegen versuchten Mordes angeklagt haben, das war auch mehr als eine reine Denkhypothese. Wir haben das wirklich für denkbar gehalten.
Und sag mal, es steht doch immer noch die Frage im Raum, ob eigentlich nach Jugendstrafrecht verhandelt wird oder nicht.
Ja, dazu kommt sie jetzt, genau, weil sie jetzt dazu kommt, welche Strafe sie für die drei fordert. Und sie geht von Jugendstrafrecht aus. Das haben auch die Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe so empfohlen. Das war übrigens bei einem Termin, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Deswegen haben wir das gar nicht weiter darüber berichtet. Die Staatsanwältin spricht nochmal die Geschichte der drei an, die dann an diesem Termin auch dahinter verschlossenen Türen zur Sprache gekommen ist. Und da hört man jetzt so raus, dass deren Jugend von vielen Kontaktabbrüchen geprägt war. Zwei von ihnen haben gar nicht bei den leiblichen Eltern gelebt, sondern bei Pflegefamilien. Also
man kann festhalten, sie kommen aus wirklich schwierigen Verhältnissen.
Ja, und allen dreien, sagt die Staatsanwältin weiter, würden auch Schulabschlüsse und Ausbildungen fehlen. Und sie seien jetzt eben auch schon ein halbes Jahr in Haft, was ja einfach wirklich eine wirklich lange Zeit ist. Für Nora sei das auch noch ganz besonders schwierig, weil sie eine Transperson ist. Als queerer Mensch hast du es im Knast in der Regel eher dann doch so ein bisschen schwerer noch. Auf der anderen Seite sei aber nun gerade Nora ja nun auch schon vorbestraft und war auch unter laufender Bewährung, als das Ganze passiert ist. Und deshalb fordert die Staatsanwältin jetzt für sie, für Nora, 1,5 Jahre Haft. An der Stelle schaut Nora wirklich total erschrocken. Aber dann sagt die Staatsanwältin direkt, dass sie die Strafe zur Bewährung aussetzen würde. In der U-Haft würde sich Nora wohl recht verantwortungsbewusst zeigen. Und jetzt sollte außerhalb der Haft sehr intensiv mit ihr gearbeitet werden. Also sowas wie, sie solle verpflichtend zu Gesprächen kommen, zu den Themen psychische Stabilisierung, Sucht, berufliche Orientierung, all sowas. Und sie soll auch ein paar Arbeitsleistungen erbringen, um dann auch Geld an Steffen zahlen zu können.
Da wird sie unterm Strich aber trotzdem erleichtert gewirkt haben.
Definitiv, weil so eine Bewährung ist natürlich was anderes, als wenn du wirklich 1,5 Jahre im Gefängnis sein musst. Danach kommt die Staatsanwältin zu Alina. Bei ihr würde schon das Snapchat-Video zeigen, dass sie die Gefahr völlig verkannt habe, die von den Flaschenwürfen ausging. Und deswegen fordert die Staatsanwältin für sie 1 Jahr Jugendstrafe, aber ebenfalls auf Bewährung und ebenfalls mit diesen ganzen Auflagen, also mit Gesprächen, die sie dann auch in Anspruch nehmen muss. 1 Jahr auf Bewährung fordert die Staatsanwältin dann auch für Jenny, die dritte Angeklagte. An der Stelle wird übrigens bekannt, dass die, also Jenny, schon mal in gefährlicher Weise mit Flaschen geworfen hat. Das war in Bochum. Und da hat sie mal Flaschen aus einem Wohnhaus geschmissen.
Boah, Eck, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt richtig krass. Und das ändert für mich auch eigentlich alles. Also erstens mal, weil das ja mindestens genauso gefährlich ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, wenn du eine Flasche aus dem Fenster wirfst und jemanden damit auf den Kopf triffst, dann kann das ja richtig schief gehen. Und zweitens, weil ich eine Wiederholungstäterin in so einer Geschichte schon echt verrückt finde. Also ich kaufe es ja noch, dass man in so einem jugendlichen Überschwung, vielleicht ein bisschen angetrunken, super aufgedreht, dass man da auch auf wirklich total bescheuerte Ideen kommen kann. Das kaufe ich. Aber zweimal, das finde ich echt strange.
Ja, und bei diesem ersten Mal, da hat es auch richtig schon einen Polizeieinsatz gegeben. Was Jenny aber offenbar nicht davon abgehalten hat, das dann an dieser Fußgängerbrücke nochmal zu tun. Also auch für sie verlangt die Staatsanwältin eine intensive Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe und einige Bewährungsauflagen. Nach der Staatsanwältin darf die Anwältin von Steffen plädieren. Der ist Nebenkläger in diesem Prozess. Und sie sagt erstmal, dass es für ihn sehr wichtig war, als Nebenkläger am Prozess beteiligt zu sein für seine Aufarbeitung. Und es sei für ihn auch wirklich wichtig gewesen, dass die drei Angeklagten sich bei ihm entschuldigt haben und dass es für ihn jetzt ein Gesicht der Täterinnen gibt. Dadurch könne er sich vielleicht eines Tages sagen, ey, das war nicht ich persönlich, der da gemeint war. Das war kein Angriff speziell auf mich.
Ja, das kann ich voll verstehen. Also das mit den Entschuldigungen, das geht mir genauso. Das muss man bestimmt einfach hören, um irgendwann mal wieder vernünftig in Schlaf zu kommen und damit umgehen zu können.
Ja. Die Plädoyers der Verteidigerinnen und Verteidiger, die gehen dann recht schnell. Die Anwältin für Nora, die schließt sich der Staatsanwältin an, was jetzt ja auch nicht so oft vorkommt, dass man sagt, ich finde alles richtig, was die Staatsanwältin sagt. Aber sie findet in dem Fall, dass 1,5 Jahre auf Bewährung für Nora eine angemessene Strafe seien. Die Anwältin von Alina, die stellt keinen konkreten Strafantrag. Sie gibt nur noch mal zu bedenken, dass im Jugendstrafverfahren eben maßgeblich die Schuld der einzelnen Angeklagten ist und dass hier nicht ganz klar sei, welchen Tatbeitrag eigentlich Alina ganz konkret geleistet habe. Und der Anwalt von Jenny, der sagt, diese Snapchat-Nachricht, die da in der Nacht noch verschickt wurde, die habe schon das Mindset der drei gezeigt. Der Fokus habe gerade nicht darauf gelegen, jemanden zu verletzen. Das sei einfach total deutlich durch diese Nachricht geworden. Außerdem hätten die drei Minuten nach der Tat ihre Freiheit verloren für jetzt fast 7 Monate. Und das sei für sie auch wirklich wie aus dem Nichts gekommen. Und dann ja auch noch mit einem wirklich ganz massiven Tatvorwurf, der natürlich sehr auf den dreien gelastet hat die ganze Zeit. Ja, und anschließend dann, als die Plädoyers durch sind, entschuldigen sich alle drei dann noch ein weiteres Mal.
Und dann verkündet das Gericht auch schon direkt das Urteil, gleich noch am selben Tag. Und die Urteile, die fallen milder aus, als von der Staatsanwältin verlangt.
Ja, Nora, die bekommt eine Bewährungsstrafe, aber statt der geforderten 1,5 Jahre werden es 1 Jahr und 4 Monate. Dazu aber ein umfangreiches Paket an Auflagen. Sie muss zur psychologischen Beratung, sie muss zur Berufsorientierung und zur Drogenberatung. Offenbar gibt es auch mit Drogen so eine gewisse Vorgeschichte. Außerdem muss sie 10 Arbeitsleistungen erbringen und das dabei verdiente Geld, das geht an das Opfer, also an Steffen. Der Richter sagt, um eine Jugendstrafe zu verhängen, müssen sogenannte schädliche Neigungen vorliegen. Das meint erhebliche Anlage- und Erziehungsmängel. Das ist jetzt hier so die Definition des Gesetzes, klingt so ein bisschen sehr nüchtern. Und er sagt, naja, aber dafür spreche schon die Geschichte der Vorstrafen bei Nora. In der Haft würde sie positive Tendenzen zeigen, immerhin, aber es gäbe doch noch sehr viel Bedarf und noch viel Arbeit mit ihr. Diese Arbeitsleistung und die Beratungsgespräche, die müssen auch die anderen beiden erbringen. Aber sie bekommen noch keine Jugendstrafe, auch nicht auf Bewährung. Die Entscheidung darüber, die wird noch für ein Jahr aufgeschoben. Das ist so ein spezielles Instrument, das es im Jugendstrafverfahren gibt, dass du halt erstmal noch, du hast den Schuldspruch, aber die Strafe, die wird sozusagen nochmal, du hast noch ein Jahr Zeit, dich im Grunde zu bewähren und zu zeigen, dass du wirklich jetzt was verstanden hast. Und wenn du alle Auflagen erfüllt hast, dann bekommst du eben keine Jugendstrafe mehr.
Sind sie aber unterm Strich echt ganz gut weggekommen, oder? Also dafür, dass sie mal ursprünglich wegen versuchten Mordes angeklagt waren?
Ja, allerdings. Und du siehst ihnen das auch an, ne? Die atmen wirklich alle total erleichtert auf. Der Vorsitzende Richter, der gibt ihnen aber auch nochmal mahnende Worte mit auf den Weg. Ne? Also nur easy ist es jetzt auch nicht bei der Urteilsverkündung. Er sagt nochmal wirklich eindringlich, das ist kein Freispruch. Zu Alina und Jenny, sie sind der Jugendstrafe nicht entgangen. Die steht hier noch weiterhin im Raum. Die drei hätten wirklich sehr großes Glück gehabt. Das sei eine extrem gefährliche Sache gewesen. Denn natürlich hätte die Lachgasflasche auch durchschlagen können. Und darüber hätten sie sich wahrscheinlich nur einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Er sagt, für einen bedingten Tötungsvorsatz kann auch Gutgläubigkeit ausreichen. Also sowas wie, naja, wird schon gut gehen. Aber der Vorsatz würde eben ganz entscheidend auch davon abhängen, wie objektiv gefährlich eine Situation wirklich ist. Und hier habe der Sachverständige eben gesagt, es war glücklicherweise nicht ganz so gefährlich, wie man hätte denken können. Das hätten die drei zwar ehrlicherweise nicht wissen können, das sagt er auch, aber diese Posts auf Snapchat, die würden aber doch schon zeigen, dass sie keinen Tötungsvorsatz hatten. Da hatte Alina ja gesagt, als sie auf dem Polizeirevier war, ich muss jetzt pusten wegen einer Sachbeschädigung. Also das, was sie da gemacht haben, hat sie dann doch eher wohl recht harmlos gesehen. Dass man jemanden mit so einer Aktion zumindest verletzen kann, das liege aber auf der Hand, das sagt der Richter auch, ne? Und es seien dann ja auch wirklich viele Scherben im Innenraum des Opel gewesen. Dadurch hätte Steffen sich durchaus verletzen können. Zu Steffen sagt er dann auch noch, es sei wichtig gewesen, dass alle drei eine Entschuldigung ausgesprochen haben. Die habe Steffen ja auch annehmen können, was für seine persönliche Verarbeitung einfach sehr gut und wichtig sei. Der Richter mahnt die drei nochmal wirklich ausdrücklich. Die Kammer habe nicht den Eindruck, sagt er, dass sie ihre Tat schon so ganz für sich aufgearbeitet hätten. Damit spielt er dann nochmal auf die Lache am ersten Prozesstag an. Und, sagt er, die Kammer geht auch nicht davon aus, dass mit dem einen Treffer schon alles beendet war, so wie die Angeklagten selber behauptet haben. Aber, sagt er, sei es drum. Sein Schlusswort mit wirklich eindringlichem Blick: Bitte vertun Sie die Chance nicht, die Sie jetzt hier alle bekommen. Und alle drei nicken.
Weißt du, Elke, was mir dieser Fall wirklich deutlich macht, und das hast du ja schon mehrfach betont, dass es besonders bei der Bestrafung von Jugendlichen nicht in erster Linie darum geht, sie zu bestrafen, sondern darum, sie zu erziehen. Ihnen klarzumachen, dass ihr Verhalten in diesem Fall einfach mal Mist war und dass sie sich als Teil der Gesellschaft an Regeln halten müssen. Und diese Idee, ihnen ja Zeit zu geben, um sich zu bewähren, finde ich, klingt auch wirklich gut. Weil also im Gerichtssaal mal eine Weile geläutert zu wirken, das ist ja doch erheblich leichter, als ein Jahr lang auch zu zeigen, dass man wirklich geläutert ist. Also ich finde, das klingt ganz gut und kann nur sagen, ich hoffe, dass es auch klappt. Wir machen eine kurze Sommerpause. Ehrlich gesagt würde ich eher von einem kurzen Sommerpäuschen sprechen, weil ganz ohne uns müsst ihr es nicht aushalten. Wir haben für die nächsten Wochen nämlich ein paar schnelle Fälle vorbereitet und ich glaube schon, dass die euch auch gut gefallen. Und noch ein Hinweis, wenn ihr spannende Hamburger Fälle habt, die wir in unserem Podcast mal genauer unter die Lupe nehmen sollten, dann schreibt uns das gerne. Oder falls ihr Fragen rund um rechtliche Themen habt, die euch schon ganz lange beschäftigen, immer her damit. Elke kann alles beantworten, glaube ich fest dran. Wir freuen uns über eure Anregungen und über eure Nachrichten. Den Link, wie das Ganze funktioniert, den findet ihr in unseren Shownotes. Tschüss.
Tschüss.
Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.